Herzlich willkommen zum Thinkflow Growcast. Heute gibt es eine Q&A-Episode, das heißt, ich beantworte eure Fragen. Im Laufe der Unlock Your Body Revolution sind so viele Fragen zu Bewegung und Körper aufgetaucht und deshalb spreche ich heute zum Beispiel darüber, wie kann man Schmerzen wegmeditieren? Was passiert, wenn man fast nur durch den Mund atmet und was können wir tun? Was kann ich gegen eine Atlasblockade tun? Und vielen, vielen mehr. Wir werden schauen, wie weit wir heute kommen und das gehen wir jetzt einfach sofort an und springen rein zu euren ganzen wunderbaren Fragen. Wenn während dieser Episode Fragen bei dir auftauchen sollten, dann kannst du mir die Fragen gerne via Social Media schicken. Ich nehme sie mit auf und mache in Zukunft mehr Q&A-Episoden. Think, Flow, Growcast. Ich bin Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit, Fitness und einem guten Leben. Werde der Experte für deinen Körper und Geist mit Wissenschaft, Biohacking und Leidenschaft, kombiniert mit der Weisheit unserer Vorfahren und der Natur. Ein Podcast mit Tiefgang. Am Wochenende vom 24. zum 25. Februar 2024 hatten wir ja die Unlock Your Body Revolution 2.0. Das war mein zweitägiger Workshop, wo ich erkläre, was intelligente Bewegung ist und wie wir das Wunder der Bewegung nutzen können und wie wir ein integrales Verständnis über unseren Körper erlangen können. Es war super schön, dass konstant 400 Leute live waren. Es war super schönes Fest mit euch zusammen. Ja, und da sind wahrscheinlich hunderte Fragen aufgetaucht. Nicht nur wahrscheinlich, sondern es sind hunderte Fragen aufgetaucht. Und ein paar habe ich jetzt rausgesucht. Die Einladung an euch. Wenn ihr gemerkt habt, während ich meine Arbeit verfolgt oder vielleicht während des Wochenendes, hey, ich möchte mehr lernen, das ist alles so spannend. Ich möchte da wirklich auch meine eigenen Lösungen finden. Das heißt, ich möchte wieder lernen, wie kann ich mich im Einklang mit meinem Körper bewegen? Wie kann ich meine Bewegungsmuster neu programmieren? Wie kann ich Bewegungsroutinen in meinen Alltag, in mein Leben etablieren? Aber vor allem, wie kann ich die Geschichte meines Körpers kennenlernen, verstehen, wie alles miteinander zusammenhängt, sprich Biomechanik, Neurologie, aber auch wie das Nervensystem mit Organen, Organsystem und auch Gedanken, Emotionen, wie die interagieren. Wenn du das lernen möchtest, um letztendlich deine Symptome, deine Blockaden ursächlich zu lösen und, wie ich immer sage, in Energie und Freiheit zu verwandeln, dann ist das meine Einladung für das Unlock Your Body Mentoring. Okay, im Unlock Your Body Mentoring begleite ich maximal 25 Leute gleichzeitig. Okay, und wir starten jetzt mit der zweiten Kohorte. Die erste ist Ende November 2023 gestartet und jetzt gehen wir in Runde 2. Ja, wenn du diesen Podcast hörst, kann es sein, dass die zweite Kohorte schon gestartet ist, dass es quasi zu spät ist. Es kann aber auch sein, dass es noch ein paar freie Plätze gibt, dass du noch reinspringen kannst. Sollte das der Fall sein, dann schau in den Link in den Shownotes und sichere dir gern einen Termin mit mir. Und dann schauen wir, ob das Unlock Your Body Mentoring deine Lösung ist. Wenn du merkst, okay, du möchtest das Ganze für dich selber erstmal lernen, dann habe ich den Unlock Your Body Online-Kurs für dich. Das ist ein Selbstlernkurs, wo du eine ganze Menge Wissen lernst. Natürlich keine individuellen Lösungen und keine Begleitung von mir und auch kein zweitägiges Offline-Event bekommst, was wir im Mentoring alles mit drin haben. Aber der Online-Kurs ist auch ein sehr, sehr guter Startpunkt. Alles findest du verlinkt in den Shownotes. Gut, lass uns jetzt aber reinspringen. Und zwar erste Frage, knüpft sich an eine Geschichte und das war die Frage, wie meditiert man Schmerzen weg? Und die Frage kam aus, ja, folgendem Vorfall quasi, während ich gesprochen habe am Wochenende. Und das war das, ich hatte ein Bein hochgestellt, mein eines Bein stand links oben auf einer Kante und mit einmal habe ich das Bein runtergestellt, um wieder am Boden quasi zu stehen und währenddessen habe ich einen Kuli mit runtergeschmissen und bin quasi in diesen Kuli getreten. Und dann gucke ich nach unten, gucke auf meinen Fuß oder gucke in meinen Fuß und plötzlich steckt dieser Kuli etwa einen knappen Zentimeter in meinem Fuß drin. Und ich kann es dir jetzt vorstellen, okay, ich gucke nach unten, dieser Kuli steckt drin, in meinem Fuß und dann gucke ich nach oben und sehe eben, okay, 400 Leute sind gerade im Webinar online. Und ja, es war eine interessante Situation. Also ich habe den Kuli rausgezogen und natürlich hat es ziemlich geblutet. So, jetzt der kleine oder der große Disclaimer. Ich bin kein Riesenvorbild, was akute Verletzungen angeht. Ich bin ziemlich gut mit langfristigen Sachen, das sind meine Coaching-Inhalte. Aber mit akuten Sachen, was akute Wundheilung und sowas angeht, da neige ich wahrscheinlich zur Leichtsinnigkeit. Also bitte keine Wertung hier meinerseits. Jedenfalls hatte ich aber in dem Moment entschieden, okay, das ist schon irgendwie in Ordnung, das passt schon. Ich mache einfach weiter, ich setze den Fuß ab und desinfiziert ihn später und alles okay. Das war meine spontane Entscheidung. Und natürlich hat das Ganze aber auch ziemlich wehgetan. Und dann habe ich quasi auch so gesagt, okay, ja, jetzt darf ich mal anwenden, was ich euch alle über Schmerz quasi erzählt habe. Und mach einfach weiter, ne, und meditiere quasi den Schmerz weg. Und dahingehend kam die Frage, hey, wie kann man denn Schmerz wegmeditieren? So, und deshalb ein paar Dinge erstmal und Grundlagen zum Thema Schmerz. Erstmal sei jetzt gesagt, es ist nicht immer eine gute Sache, den Schmerz wegzumeditieren. Also gar nicht, okay? Also Schmerz ist ein Signal unseres Körpers, etwas zu verändern. Ne? Spezieller gesagt sogar unseres Gehirns, etwas zu verändern. Und wir dürfen verstehen, dass Schmerz immer im Gehirn entsteht. Okay, also wir bekommen Information aus dem Körper zum Gehirn. Wir haben im Körper sogenannte Nozizeptoren, also im Grunde Schmerzrezeptoren. Und diese senden Signale über eine Empfindung im Körper. Und dann entscheidet das Gehirn, was es damit macht. Das Gehirn fragt sich, hey, ist das Ganze sicher? Und wenn das Gehirn sagt, das ist eine gefährliche Sache, dann generiert das Gehirn Schmerz. Das heißt, Schmerz entsteht immer im Gehirn. Okay. Und jetzt dürfen wir aber nicht irgendwie sagen, okay, Schmerz ist Einbildung. Also tatsächlich ist Schmerz Einbildung, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Also natürlich ist der Schmerz trotzdem real. Schmerz ist immer real und er ist immer eingebildet. Also im Grunde ist Schmerz immer ein Produkt des Gehirns und trotzdem ist er immer real. Weil was unser Gehirn produziert, das ist ja dann irgendwie eben da. Okay? So. Und was sagt uns das jetzt? Erstmal sagt uns das, wenn das Gehirn entscheidet, da ist ein Schmerz, dann ist das oftmals eben so, dass das Gehirn auch das Ganze als gefährlich bewertet, okay, es ist eine gute Idee, jetzt daran etwas zu ändern. Und das ist quasi die erste wichtige Aussage. Schmerz ist ein wichtiges Signal für unseren Körper, dem wir nachgehen sollen und können. Um jetzt quasi meine etwas holistische Perspektive zu gehen, dann meine ich mit Schmerzen einerseits diese physischen Schmerzen. Okay, also ich habe mir einen Stift in den Fuß gesteckt oder ich habe die Hand auf eine Herdplatte gelegt, dann ist das offensichtlich ein physischer Schmerz und es ist ziemlich eindeutig, dass es eine gute Idee ist, dann was zu ändern. Also das Gehirn generiert Schmerz, ändere was, ich nehme den Kuli aus dem Fuß oder die Hand von der Herdplatte. Okay. So, und bei Schmerz, in meiner Terminologie quasi, können Schmerzen aber auch andere unangenehme Empfindungen sein und eben auch durchaus Gedanken oder schmerzhafte Emotionen. Okay, also ich kann auch mentalen Schmerz haben oder emotionalen Schmerz haben. Und auch das sind letztendlich ja Schmerzen, denen wir folgen dürfen. Also wenn wir eine als schmerzhaft empfundene Emotion oder eine schmerzhafte Gedanken haben, dann dürfen wir uns die genauso angucken wie den Kuli im Fuß oder die Hand auf der Herdplatte und dürfen uns fragen, okay, was sagt mir das Ganze jetzt über die Situation, in der ich gerade finde, über mein Leben und was darf ich ändern? Also wir sollten das immer lernen, erstmal anzugucken, zu akzeptieren und dann letztendlich auch zu behandeln, okay, sollte ich etwas ändern? Ja, und jetzt komme ich jetzt zum Thema, oder sollte ich eben nichts ändern? Also ist keine gute Idee, den Schmerz quasi zu ignorieren oder ja, eben wegzumeditieren. Aber wenn wir jetzt in Situationen sind, wo wir entscheiden, der Schmerz jetzt ergibt eigentlich nicht viel Sinn, also vielleicht ergibt er schon Sinn, aber ich entscheide jetzt, nichts zu ändern, das ist letztendlich eine Superpower. Kleine Geschichte, ich habe vor etwa 2-3 Jahren jemanden kennengelernt, der war auch Hypnosetherapeut und war sehr erfahrener Hypnosetherapeut. Und er hat sich in den Bergen beim Trailrun Oberschenkel gebrochen. Also richtig krasse Geschichte. Irgendwo ganz allein in den Bergen gewesen. Das wäre so eine Tim-Nummer gewesen. Also wahrscheinlich ein bisschen dumm, aber so ist das Leben manchmal. Er bricht sich den Oberschenkel so richtig, richtig, richtig krass. Hat unfassbare Schmerzen. Und in dem Moment merkt er aber, okay, ich bin jetzt hier allein in den Bergen. Wenn ich jetzt hier, was soll ich machen? Die einzige Möglichkeit ist eben zurück zu rennen oder zurück zu gehen und da dann auf diesen Schmerz zu reagieren. Und er als Hypnosetherapeut ist quasi in einen Zustand gegangen, wo er im Grunde diese Reaktionsschleife gestoppt hat. Also nochmal, wir haben Nozirezeptoren im Körper, die senden Signale ans Gehirn. Das Gehirn entscheidet, ist es eine Gefahr, dann ein Schmerz. Oder es kann eben auch entscheiden, wie gesagt, das ist eine Superpower, der Schmerz ergibt jetzt keinen Sinn. Und ich kann also in einen Zustand gehen, wo ich entscheide, ja, sogar dieser Schmerz, der würde, eigentlich wäre er sogar gefährlich. Weil wenn ich jetzt eben in den Bergen bin, okay, und ich versinke jetzt quasi in meinen Schmerz, dann wäre die Wahrscheinlichkeit zu sterben ja höher, weil ich eben nicht zur Rettung gehen kann. Wenn ich hingegen im Grunde diesen Schmerz erstmal sage, okay, ja, Schmerz wird das später wiederkommen, und ich ignoriere ihn zu einem gewissen Grad erstmal, und dann bin ich zu Hause, dann kann der Schmerz quasi wiederkommen, weil dann kann ich was tun. Also ich kann mich quasi ja selbst überzeugen, jetzt hat der Schmerz keinen Sinn, weil jetzt kann ich nichts ändern. Das heißt, die beste Lösung, die sicherste Lösung für mich ist es jetzt eben keine Schmerzen zu haben, zu generieren. Und so ist der benannte Hypnosetherapeut da nach Hause gerannt, okay, und dann hat er quasi was dagegen gemacht. So, und wenn ich jetzt davon spreche, den Schmerz wegzumeditieren quasi, dann meine ich, also im Grunde das. In meiner Situation mit dem Kuli im Fuß habe ich auch entschieden, okay, ich habe jetzt erstmal einen Auftrag zu erfüllen. Ich habe die Wahl getroffen, ich halte diesen Workshop, dieses Webinar, waren eben noch 2 Stunden oder so. Und der Schmerz jetzt würde mich von meinem wichtigeren Auftrag abhalten. Also ich habe eine wichtige Mission eben zu tun. Und die ist in dem Moment, meine bewusste Entscheidung, wichtiger als eben diesen Fuß. Okay, damit ergibt der Schmerz plötzlich keinen Sinn mehr. Für mich selber sage ich meinem Körper dann auch immer, ja, ich sehe dich, ich habe den Schmerz gesehen, ich kümmere mich darum, alles gut. Ne? Und gehe quasi in diesen Dialog und dann, ja, ist der Schmerz quasi auch mehr oder weniger erstmal weg. Okay. Ein was mir persönlich immer hilft, ist eben den Schmerz zum gewissen Maß zu personifizieren. Von meinem Mentor Paul Check nutze ich gerne das Bild des Pain Teachers. Also der Pain Teacher ist der Schmerzlehrer. Also im Grunde, wenn Schmerz kommt, können wir den personifizieren als Pain Teacher, der mir etwas sagen möchte, der mich auf etwas hinweisen möchte. Und eine Personifizierung von Anteilen, ja, das ist prinzipiell so, wenn wir die im Grunde personifizieren als Teil, als Anteil von uns, dann können wir in Dialog treten und haben den Vorteil, dass wir da Abstand schaffen. Also in dem Moment, wo ich einen Teil von mir personifiziere, ja, im Grunde schaffe ich eine Trennung. Das ist ein kleines mehr oder weniger Paradox, weil ich schaffe eine Trennung zwischen mir und diesem Teil von mir. Und das schafft mir wiederum Reaktionsfähigkeit. Ja. Trotz alledem, durch die Benennung und die Personifizierung, verbinde ich mich damit. Also ich habe einerseits eine Trennung, andererseits auch eine Verbindung. Okay. Und in dem Moment würde ich dem Pain Teacher quasi auch sagen, ja, hey, es ist okay für dich, dass wir uns da später drum kümmern. Und in aller Regel würde er mir sagen, ja, wenn ich damit genug Erfahrung habe. Und wichtig, wenn ich dann über Meditation spreche, ja, dann meine ich eben auch genau diese Beobachterperspektive einnehmen und im Grunde dieses über den Dingen stehen. Also über den Empfindungen meines Körpers stehen, über den Emotionen, über den Gedanken stehen und dann entscheiden, okay, die Gedanken, okay, die stelle ich erstmal dahin an, die Emotionen auch und den Körper stelle ich auch erstmal da an und danach kümmere ich mich wieder drum. Und das klingt vielleicht jetzt so irgendwie so über den Dingen kontrollierend, dissoziierend und das ist es aber überhaupt nicht. Auf einer gesunden Ebene, wo ich das Ganze differenziere und dann auch wieder integriere durch Meditationspraktiken, durch eine tiefe Verbindung zu uns selbst, ja, dann ist das keine Dissoziation, sondern eine ganz, ganz gesunde Integration von verschiedenen Anteilen. Okay, das war jetzt schon mal super, super wild. Wenn du mehr über Meditation und auch vielleicht diese Ideen quasi erfahren möchtest, dann hör dir sehr, sehr gerne meinen Podcast mit Marbert Kindermann an, der Meditationslehrer ist, der im Januar 24 erschienen ist und ein unfassbar guter Podcast war über Meditation. Das darf ich so sagen, weil ich großartiges Feedback erhalten habe und das in dem Moment eben auch so empfunden habe. Okay, gut. Also so kann man im Akutfall eben mit Schmerzen umgehen. Nochmal bitte der Hinweis. Wir könnten ewig über Schmerz sprechen, weil wir haben natürlich auch solche Dinge wie chronische Schmerzen, ja, und ganz, ganz viele verschiedene Schmerzursachen. Bei chronischen Schmerzen ist das Spiel immer wieder anders. Das ist quasi jetzt mal, falls du unter chronischen Schmerzen leidest, ist das quasi jetzt der Hinweis, im Grunde da ändern sich eventuell die Regeln ein bisschen. Da will ich niemandem jetzt zu nahe treten. Diese genannten, sag mal, Techniken sind da durchaus auch anwendbar. Das kann ich nicht aus erster Hand berichten, weil ich nicht in der Form unter chronischen Schmerzen gelitten habe. Aber ja, viele Menschen, die darunter leiden, profitieren von Achtsamkeit und von Meditation. Ja, das ist gar keine Frage. Mal, aber es ist nicht immer sinnvoll, natürlich Schmerzen weg zu meditieren. Okay, das war Punkt Nummer 1. Nutzt du schon die Kraft von Vitalpilzen? Ich persönlich bin von der Wirkung von Heilpilzen wie Cordyceps, Chaga, Mandelpilz, Heritium, Reishi und Co. absolut begeistert. Das Faszinierende ist die adaptogene Wirkweise. Das bedeutet, dass Vitalpilze normalisieren und ausgleichen, ohne zu sehr zu hemmen oder zu stimulieren. Ganz im Gegensatz zu manchen Medikamenten oder auch Nährstoffen. Besonders in Zeiten erhöhter Beanspruchung wende ich Vitalpilze als meine natürlichen Unterstützer an. Die Azteken nannten übrigens Vitalpilze aufgrund ihrer gesundheitlichen Anwendungsmöglichkeiten auch Small Saints, also kleine Heiliger. Und da kommt auch der Name des Vitalpilzherstellers meines Vertrauens her, Smains. Smains liefern wirklich hochwertigste Pilzextrakte. Und die Qualität ist entscheidend, denn leider finden sich im Internet viele wirkungslose Produkte. Deshalb verwendet Smains nur Bio-Pilze aus der EU, anstatt aus China. Und Smains entwickelt durchdachte Rezepturen, die auf bestimmte Säulen abzielen. Meine persönliche Lieblingsrezeptur ist Fokus. Und das ist die Synergie aus Cordyceps Nericium, die spürbar meine physische und mentale Leistungsfähigkeit und Stressresilienz steigert. Immun ist eine Kombination aus Chaga und Mandelpilz, die ich sehr gerne für die Unterstützung des Immunsystems und auch beim Fasten empfehle. Neid baut auf den Pilzen Reishi und Heritium für entspannte Nächte auf und Balance unterstützt die innere Balance mit Reishi und Maitaka. Diese Flüssigextrakte können überall beigemischt werden, ohne dass ein Kapselschlucken nötig ist und sie schmecken angenehm süßlich. Mein Tipp ist also, dass du dir ein oder mehrere Säulen aussuchst und die Kraft der Vitalpilze für dich nutzt. Dafür kannst du meinen Code TIM5, T-I-M-5, alles groß und zusammen, benutzen und 5% auf der Seite smains.de/tim sparen. Das ist smains, smains.de/tim. In den Shownotes findest du den Link und meinen Code. Wenn du mehr über Vitalpilze und Smains lernen möchtest, dann höre dir gerne meine 3 Podcasts mit einem der Gründer Max Enter an. Frage Nummer 2. In der Unlock Your Body Revolution haben wir viel darüber gesprochen oder ganz viel darüber gesagt, dass wir Blockaden im Körper lösen können. Wir haben irgendwo Verspannungen, die wir nicht haben wollen, die uns blockieren. Blockaden, Verspannungen. Und nun können wir die durch bestimmte Bewegungen, durch bestimmte Techniken lösen, durch eine Neuvertratung des Nervensystems und die sind erstmal quasi gelöst. Okay, also ich habe eine Bewegung geschafft, um meine Verspannung zu befreien. Jetzt ist die Frage, aber kann es auch sein, dass die Verspannungen sich als neuronale Muster halten, auch wenn der ursprüngliche Grund schon aufgelöst ist. Okay? Also, können die Verspannungen quasi da sein, obwohl ich die Ursache gefunden und sogar auch gelöst hat? Und die Antwort ist ja. Ja, wir dürfen Folgendes verstehen. Wenn wir Blockaden und Spannungen haben, dann wollen wir zuerst auch erstmal an Symptomen arbeiten. Okay? Also, ich habe zum Beispiel Nackenverspannung, dann lohnt es sich auf jeden Fall trotzdem erstmal vielleicht den Nacken anzugucken. Aber dann wollen wir, jetzt im Thema Nackenverspannung, die Ursachen finden. Die Ursachen können zum Beispiel sein, ein dysfunktionales Atemmuster. Okay, wir haben nicht gelernt, mit dem Zwerchfell zu atmen. Oder wir haben eine Fehlausrichtung der Halswirbelsäule. Oder in der Regel ist es alles zusammen. Das heißt, wir wollen in Atmung, in Ausrichtung der Wirbelsäule atmen, arbeiten. Und vielleicht haben wir dann eben wirklich die Ursache gefunden und haben, um vielleicht nochmal einen Schritt tiefer zu gehen, auch gemerkt, okay, eigentlich dieses Atemmuster, was wir erworben haben, ist auch zurückzuführen auf Stress, auf chronischen Stress, auf bestimmt stressvolle Ereignisse und so weiter und so fort. Okay, also wir haben jetzt, nehmen wir mal an, wir haben die Ursachen schon gelöst und trotzdem kommen diese Verspannungen eventuell erstmal wieder. Und der Grund hierfür ist und könnte auch sein, dass unser Gehirn trotzdem ja neuronale Verschaltungen eben hat, neuronale Muster hat, die Gewohnheiten sind. Also wir haben ja Gewohnheiten im Körper. Also unser Körper hat vielleicht gelernt, bestimmtes Bewegungsmuster über Jahre, Jahrzehnte genau so zu machen, genau diese Muskeln zu aktivieren. Und jetzt haben wir vielleicht in einer Bewegungsroutine, vielleicht in meiner Bewegungsroutine, plötzlich gelernt, okay, krass, es geht ja auch anders. Es geht besser, die Verspannungen sind weg. Nun ist es aber so, dass diese Gewohnheit erstmal eingebrannt ist ins Gehirn. Also wir haben diese synaptischen Verschaltungen, diese Bewegungsmuster, die so lange trainiert wurden und die dürfen eben auch neu vertratet werden. Okay, und das braucht Zeit. Das braucht Zeit, diese neue Verdrahtung. Das heißt, ja, wir haben die Ursache gelöst. Wir dürfen aber auch das erstmal für eine Zeit täglich wieder praktizieren und quasi die neuen Bewegungsgewohnheiten, ne, die neuen Bewegungsgewohnheiten üben. Weil sonst fallen wir eben immer wieder in das Muster zurück. Und das ist der Grund, warum ich, also zum Beispiel auch, wenn wir mit einem Therapeuten, mit einem Chiropraktiker, Physiotherapeuten arbeiten, der vielleicht den Körper erstmal korrigiert, und das ist wunderbar, dann dürfen wir diese neue Korrektur täglich praktizieren. Und da ist der Grund, warum ich sage, ja, wir sollten alle eine Bewegungsroutine quasi praktizieren, täglich 10 bis 15 Minuten vielleicht, je nachdem, wo wir eben auch jetzt stehen, und sollten dort möglichst gute Bewegen praktizieren, den Körper quasi ja natürlich optimal ausrichten, damit wir dem Körper täglich sagen, okay, das ist die neuronale Verdrahtung, die wir haben wollen, und damit diese Änderungen eben stehen bleiben. Weil sonst haben wir in meiner Erfahrung das Problem, dass wir durch eine akute Maßnahme, das kann Physiotherapie, das kann Osteopathie, Chiropraktik sein, oder es kann auch sein, wir machen eben selber was, wir machen selber bestimmte Stretches, Weichgewebstechnik und so weiter, Übungen und ändern den Körper und diese Änderungen dürfen und müssen wir täglich eben üben. Ich mache das in meinen Programmen, ja ganz viel mit Bewegungsroutinen entlang der neuromotorischen Entwicklung, wo die Idee ist, dass wir das Nervensystem im Grunde ja ursprünglich neu vertraten und eben neu ausrichten. Wie gesagt, damit sich auch die grundlegenden Gewohnheiten im Gehirn, also die neuronalen Muster, neu anpassen. Gut, dann ist jetzt die Frage, wie lange dauert das? Wie lange dauert das? Und ja, es kommt natürlich darauf an, was wir machen, wie viel wir machen. Also das Gehirn, dass damit sich Gewohnheiten ändern, brauchen wir oftmals Wiederholung. Also es ist eine gute Idee, nicht zu sagen, ich mache 3 Stunden die Woche was, also einmal 3 Stunden, sondern ich mache jeden Tag ein kleines bisschen was. Das Gehirn liebt eben häufige Wiederholung. Ne? Häufige Wiederholung. Und ein zweiter wichtiger Faktor, der in meiner Erfahrung oft vergessen wird, dass wir das allgemein für Gewohnheitsänderungen, unser Gehirn liebt Intensität. Und mit Intensität meine ich nicht voll hardcore jetzt bewegen, sondern ich meine mit Intensität, wir brauchen eine Signifikanz, es muss uns wichtig sein. Wir wollen das Ganze mit, ich sag mal, mentalen Wichtigkeit, also wichtig für unseren Traum, für unser Ziel sein und damit auch mit einer emotionalen Wichtigkeit aufladen. Weil je intensiver das für uns auch mental und emotional ist, also je wichtiger es für uns ist, okay, desto mehr, desto schneller brennt sich diese neue Nervenautobahn eben für das Gehirn ein oder im Gehirn ein. Okay, also wir haben immer mit alle Gewohnheitsänderungen 2 Faktoren, Wiederholung und Intensität. Und das ist übrigens ein Grund, um hier mal einen Mini-Ausflug zu machen, weil wahrscheinlich weißt du, ich liebe Ausflüge, warum diese merkwürdigen Regeln von wegen, wir brauchen 30 Tage, 66 Tage, 33 Tage, 180 Tage, wie auch immer, um neue Gewohnheiten zu etablieren, sind, warum wir da diese unterschiedlichen Zahlen finden und warum das mehr oder weniger ganz viel, mehr oder weniger Quatsch ist. So. Weil der Punkt ist, wie willst du eine neue Gewohnheit machen? Such dir was aus, okay? Was du schon lange eigentlich machen möchtest. Und ja, wir brauchen die Wiederholung. Wir brauchen Wiederholung, Wiederholung. Und dann brauchen wir Intensität. Das heißt für mich, wenn, also ein Extrembeispiel für mich ist jetzt, okay, Extrembeispiel für mich ist jetzt, wenn es eine Gewohnheit gibt, zum Beispiel meine Bewegungsroutine, das mache ich, weil sonst, ganz, ganz extremes Beispiel, würde meine Frau mich verlassen und meinem Kind würde was passieren. Dann darfst du dich einmal fragen, wie lang bräuchte ich, um diese Gewohnheit zu etablieren? Dann sagen wir, wenn ich diese Gewohnheit einen Tag ausfallen lasse, dann würde meine Frau mich verlassen und meinem Kind würde was passieren. Ich würde keinen einzigen Tag verpassen, weil es so intensiv und emotional aufgeladen ist. Okay? Wenn ich hingegen keine emotionale Aufladung irgendwie habe und das eigentlich gar nicht so, also mein Therapeut sagt, ich soll das machen oder ein Coach sagt, ich soll das machen und ich weiß gar nicht, wofür eigentlich so richtig. Okay, dann brauche ich wahrscheinlich eher 180 Tage, bis ich eine Gewohnheit etabliert, wenn ich es einfach so schal quasi mache. Okay, und es müssen wahrscheinlich nicht immer so ein dunkles Szenario quasi jetzt dann an die Wand malen, aber wir dürfen bei jeder Gewohnheit, die wir etablieren wollen, uns immer fragen, okay, was, wofür mache ich das wirklich für meinen Traum? Zum Beispiel kann das so ein Ding sein, hey, ich möchte unbedingt, nehmen wir mal ein Beispiel von mir, das ist ja mein Podcast, ich möchte auch ein sehr gutes Vorbild für meine Tochter sein. Und ja, natürlich esse ich deshalb so, dass es mir nicht schadet. Ich esse nicht so, dass es mir nicht schadet, weil ich nicht möchte, dass meine Tochter sieht, wie ich Dinge tue, die mir schaden und dann später sich selber schadet. Und wenn ich darüber mal nachdenke quasi, was passiert, okay, meine Tochter würde sehen, wie ich mir durch Essen schade, dann macht sie das eben selber, weil sie will mir ja nah sein, macht alles nach, was ich mache, schadet sich selber damit. Und dann würde ich irgendwann realisieren, okay, ja, ich habe also quasi meine Tochter damit geschadet, okay? Und das ist eine emotionale Intensität, eine mentale Intensität, die es mir viel, viel einfacher macht, auf meinem Gehirn in die Umsetzung zu kommen, weil, wie gesagt, Intensität. Und hier darf sich jetzt jeder dann immer bei diesen ganzen Sachen, ja, die eigenen Trigger und so weiter eben raus oder nehmen. Und immer dran denken, je wichtiger und je intensiver es ist, desto schneller kann ich die Gewohnheit eben auch umsetzen. Wiederholung, Intensität, diese beiden Sachen. Okay, das war also die Aussage, ja, wenn wir Ursachen von Verspannungen lösen, von Blockaden lösen, brauche ich trotzdem weiter Übung. Man muss eben machen, damit ich die neuronalen Muster letztendlich umprogrammieren kann, die sie eben so lange halten. Und vermutlich gibt es auch eine Funktion hier eben noch des Alters. Okay, also das Gehirn ist das Leben lang neuroplastisch, genau. Aber mit zunehmendem Alter nimmt die Neuroplastizität ab. Okay, das heißt, je älter wir sind, desto länger dauert es eben, bis wir Gewohnheiten ändern. Und das gilt natürlich nicht immer, weil es viele andere Faktoren gibt. Manchmal sind wir, wenn wir älter sind, eben näher an der Weisheit dran, wir lassen mehr los und so weiter und sind offener für Neues, weil wir noch ein bisschen weiser sind. Aber so prinzipiell dürfen wir die Idee verstehen, jüngeres Gehirn lernt schneller als ein älteres Gehirn. Okay. Aber wir können natürlich immer und immer, immer lernen. Genau. Gut. Einen Schluck trinken. Und gehen wir nun zur nächsten Frage. Okay. Thema Mundatmen. Ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Wie ich finde, weil es so ein großes Thema ist, wo ich einfach so viel beobachte. Wenn man einmal damit anfängt, mal zu beobachten, die Auswirkungen der Mundatmung, wenn man auf die Straße guckt oder zum Sport guckt, wie viele Menschen letztendlich eben durch den Mund atmen und das ganze Gesicht auch eben der Mundatmung folgt, dann ist das schon so ein kleines bisschen gravierend tatsächlich. Also ich lege jeden von euch ans Herz zu überprüfen, okay, atme ich durch die Nase oder atme ich durch den Mund? Und dann Schritt für Schritt auf die Nasenatmung zu wechseln. Was passiert, wenn man fast nur durch den Mund atmet? So, wenn wir durch den Mund atmen, dann haben wir offensichtlich den Mund eben offen und dadurch wird der Mund quasi auch trockener. Das ist ein ganz, ganz großes Ding. Wir atmen durch den Mund und dadurch trocknen wir den Mund aus und Speichel wird reduziert. Der Speichel hat eine ganze, ganze Menge Funktionen. Wenn wir zum Beispiel essen, ist der Speichel dafür da, Nahrung vorzuverdauen. Speichel hat ganz viele Amylasen, die Kohlenhydrate aufspalten. Das wissen wir übrigens, dass wenn wir das Brot kauen, wird das süß. Das heißt, wir brechen komplexe Kohlenhydrate runter in Zucker, in einfache Kohlenhydrate. Das macht die Amylase im Speichel. Was sagt uns das? Der Speichel ist auch die erste Stufe oder gehört zur ersten Stufe der Verdauung. Das heißt, wenn ich durch den Mund atme, Speichel reduziere, habe ich auch schon die erste Stufe der Verdauung zum gewissen Maß eben reduziert. Okay, also Verdauung, großes Thema. Der zweite Punkt ist, dass der Speichel auch eine wichtige Immunfunktion letztendlich hat. Okay, das heißt, Speichel hat ganz viele, die Mundflora. Und wenn ich weniger Speichel habe, dann habe ich weniger Bakterien und weniger Schutz quasi für meine Zähne. Okay, also der Speichel, einmal die Funktion eben auch Karies erzeugende Bakterien zu reduzieren. Habe ich weniger Speichel, atme ich durch den Mund, steigt meine Wahrscheinlichkeit eben für Karies an. Erstens das. Und der zweite Faktor ist, dass der Speichel ganz, ganz wichtig für die Remineralisierung der Zähne ist und des Zahnschmelzes. Also die Zähne wollen alle eingespeichelt sein, weil dann können die Zähne sich remineralisieren. Ja. Ganz kurzer Ausflug quasi zum Thema Zähne. Ja. Zähne konstant, also Zähne sind lebendig, das heißt, sie werden auch ständig auf und abgebaut. Ständig auf und abgebaut. Wie Yin und Yang, ständig Aufbau, Abbau. Die Frage ist nur, bauen sich unsere Zähne mehr auf als ab oder bauen sie sich mehr ab als auf? Also natürlich im Idealfall sollte es einfach die Waage sein. Wäre auch ein bisschen merkwürdig, wenn sie sich konstant mehr aufbauen würden als abbauen. Dann wären wir vielleicht wie ein Hai. Aber wir wollen natürlich eine Waage haben. Wenn wir aber reduzierten Speichel haben, okay, dann haben wir weniger Remineralisierung und die Zähne und der Zahnschmelz bauen sich ab. Weniger Zahnschmelz, mehr Karies und so weiter und so fort. Wenn wir dann weiterdenken und wissen, dass die Zähne ein ganz, ganz wichtiges Organ sind, was auch Verbindung zu allen Organen im Körper hat, zu allen anderen Systemen hat, dann haben wir natürlich hier dramatische Konsequenzen. Also Thema Mundgesundheit ist Speichel super, super wichtig. Deshalb wollen wir den Mund geschlossen lassen. Natürlich nicht, wenn wir reden, wenn wir einen Podcast machen, aber allgemein, einen Tag wollen wir den Mund geschlossen haben. Und übrigens, wir wollen die Zunge am Gaumen liegen haben. Ja, das betone ich immer und immer wieder. Die Zunge sollte am Gaumen liegen. Da kam jetzt auch die Frage, okay, wo sollte die Zunge genau am Gaumen liegen? Ja, die Position ist nicht in Stein gemeißelt. Ich sage mal so, wenn wir einmal schlucken, nach dem Schlucken landet die Zunge irgendwo am Gaumen und hinter den Schneidezähnen. Ja, und das ist eine gute Position. Also irgendwo in den Schneidezähnen. Natürlich auch ein bisschen individuell, weil wir wissen alle, wir haben unterschiedlich lange Zungen. Wir haben unterschiedliche Kieferformen und wo die dann eben genau landet, das ist natürlich individuell. Das soll kein Druck quasi ergeben. Ich brauche um in die richtige Zungenposition, sondern sollte locker einfach da liegen. Okay, wenn wir jetzt da aber mal das Spiel switchen und sagen, wir atmen durch die Nase, dann benutzen wir das Design von unserem Körper. Wir nutzen das Design von unserem Körper. Und das heißt, durch die Nasenatmung, wir haben in der Nase offensichtlich Härchen. Wir haben Nasenhärchen und diese sind feucht. Was diese feuchten Nasenhärchen machen, ist, dass die Luft befeuchtet wird. Okay. Und die Luft wird verwirbelt und sie wird mit Stickstoffmonoxid angereichert. Fangen wir mit letzten an. Nasenatmung, Stickstoffmonoxid. Nasenatmung, also die Luft, die wir durch die Nase atmen, hat mehr Stickstoffmonoxid. Und Stickstoffmonoxid ist ein sehr, sehr wichtiges Gas für den Körper, NO, was die Gefäße weit macht, was ganz wichtig für den Gefäßdruck quasi ist und auch quasi eine Rolle spielt bei Blut. Druckregulation, okay, und eben bei Gefäßerweiterung. Also können so weit gehen, können sagen, wenn wir zum Beispiel Erektionsstörungen haben, sollten wir auch das checken. Atmen wir durch den Mund oder atmen wir durch die Nase? Es gibt viele, viele Dinge, viele, viele Mittelchen, angefangen von Rote Beete über Citrullin, die eben ja NO steigern würden und die auch bei zum Beispiel Erektionsstörungen wichtig sind. Okay, aber die erste natürliche Stufe ist immer die Nasenatmung, weil da NO quasi angereichert wird. Ja, die Luft wird mit NO angereichert. So, des Weiteren filtern diese feuchten Härchen aber auch die Luft und sind quasi auch eine Stufe des Immunsystems. Okay, also es werden hier quasi Viren, Bakterien zum gewissen Maß rausgefiltert. Wenn wir das nicht machen, durch die Nase zu atmen, haben wir quasi auch eine Immunbarriere, die uns quasi fehlt. Und er hat jetzt auch gesagt, ja, die Luft wird befeuchtet und sie wird verwirbelt. Die Luft wird verwirbelt auf diesen Gang, das ist quasi die Anatomie, die wir da haben, verwirbelt die Luft. Und da wird quasi der Druck von der Luft erhöht. Also sicherlich habt ihr schon mal festgestellt, dass es ja dadurch, dass die Gänge ein kleines bisschen kleiner sind, auch ein kleines bisschen schwerer ist, durch die Nase zu atmen. Und das erhöht quasi aber auch den Druck der Luft durch die Verwirbelung und es macht die Luft feuchter. Und durch diesen höheren Druck der Luft und die mehr Feuchtigkeit, also erstmal durch den höheren Druck der Luft, kann die Luft tiefer in die Lungen gelangen. Okay, sie kann tiefer in die Lungen gelangen, also wirklich physisch ganz tief in die Lungen. Und somit haben wir auch mehr Sauerstoffaufnahme in die Lungen. Des Weiteren ist es so, dass auch feuchtere Luft und auch wärmere Luft, also warme, feuchte Luft, kann mehr Sauerstoff wieder an den Körper abgeben. Das heißt, diese etwas komprimierte mit höherem Druck, warme, feuchte Luft, haben wir eine etwa 10-20%ig höhere Sauerstoffaufnahme eben ja in den Lungen. Und ich denke, das ist eine ziemlich, ziemlich gute Idee, dass wir das haben wollen, weil im Grunde kriegen wir das ja alles kostenlos. Also wenn wir sagen 20% mehr Sauerstoff, okay, dann müssen wir schon eine ganze Menge andere Sachen für tun, um das eben kostenlos zu bekommen. Okay, deshalb Mundatmung weg, Nasenatmung antrainieren. Wie fangen wir an? Wir fangen natürlich, das ganz Offensichtliche ist, erstmal jetzt zu observieren und zu schauen, okay, wie atmen wir letztendlich am Tag? Okay, und wenn wir merken, okay, wir atmen durch den Mund, dann schließen wir den Mund, atmen mehr durch die Nase. Also diese Reminder setzen ist natürlich das aller Offensichtlichste. Erstmal dem bewusst werden und dann Schritt für Schritt ein bisschen mehr durch die Nase atmen. Immer wieder kleine Reminder setzen. So, aber der zweite wichtige Punkt, vielleicht sogar der erste für viele, ist die Nacht. Checken, atmen wir in der Nacht durch den Mund oder durch die Nase. Das ein Indiz dafür ist, wenn wir nachts mit trockenem Mund aufwachen, dann haben wir vielleicht durch den Mund geatmet. Und wenn der Partner oder die Partnerin sagt, okay, du atmest auf offenen Mund, ist das ein unschlagbarer Indiz natürlich. Okay, das heißt, in der Nacht, wie machen wir das? Mit Mouth-Taping. Also Mouth-Taping, super, super kraftvolle Technik. Wir nehmen ein kleines Stück Klebeband. Ja, und dafür kannst du mal googeln, gibt's super, super, super viele verschiedene Hersteller mittlerweile. Letztendlich tut es aber auch ein kleiner Stripe an medizinischem Klebeband, was man sich am besten vertikal drüber klebt. Ja, also vertikal drüber kleben, dass man links und rechts noch ein kleines bisschen Platz, Luft hat. Das ist für viele emotional besser, weil es kann natürlich auch emotional mit uns was machen, wenn man sich den Mund zuklebt. Und deshalb ist für viele eine gute Idee, nicht einmal horizontal drüber zu kleben, dass der ganze Mund zu ist, sondern erstmal vertikal ein kleines Stück. Oder es gibt sogar Tape, wirst du schnell bei Amazon oder Google finden, was quasi wie so ein Ring um den Mund ist, wo man noch mehr Platz hat, aber den Mund eben trotzdem sanft zudrückt. Okay. Und natürlich, das ermöglicht uns, dass wir nachts eben durch die Nase atmen. So, wer jetzt irgendwie Angst hat, okay, kann ich jetzt nachts ersticken, weil ich das mache? Nein, ganz sicher nicht. Ganz sicher würde man aufwachen. Und ja, solche Fälle gibt es meines Wissens nicht, dass wir plötzlich nachts ersticken würden. Wie lange sollte man das tun? Ja, das ist sehr, sehr individuell. Ich kenne einige Leute, die machen das tatsächlich den Rest des Lebens, schlafen immer mit Mouth-Tape, weil sie besser schlafen. Ich kenne einige Leute, die machen das für 2-4 Wochen, weil dann die Gewohnheit, das neuronale Muster umgestellt ist und wir es nicht mehr brauchen. Das einfach ausprobieren. Das Einfachste ist, ausprobieren für eine Woche, zu schauen, okay, fühle ich mich besser? Also bin ich morgens energiegeladen? Okay, bin ich weniger müde? Verändert sich vielleicht auch meine Atmung am Tag positiv? Und dann selber schon, funktioniert das für mich? Wenn nicht, dann was anderes machen oder eben nicht machen, vielleicht brauchen wir es auch einfach nicht. Und wenn es uns hilft und wir ohne Tape das nicht umsetzen können, dann machen wir es eben weiter. Okay. Ein, was ich persönlich noch jeden Tag mache, ist eine Nasenspülung. Warum? Weil, also ich reinige frühs quasi meine Nasenlöcher, indem ich warmes Salzwasser, also lauwarmes Salzwasser, unbedingt mit dem Finger testen, eine gesättigte Lösung herstelle und einmal jedes Nasenloch quasi reinige, um quasi eine freiere Nase zu haben, weil wenn wir eine freiere Nase haben, atmen wir auch mehr durch die Nase und das Schöne an der ganzen Sache ist, wenn ich mehr durch die Nase atme, bleibt die Nase auch freier. Okay, gut. Das zum Thema, was passiert, wenn wir durch den Mund atmen, was passiert durch die Nase atmen. Wir schließen hier eine zweite Frage an und nächste Frage an und gehen aber auf das Thema Kiefer und Mundatmung hier nochmal ein. So, weil eine Frage war hier Thema Atlas, Atlasblockade. So, erstmal, was ist Atlas und Atlasblockade? Die obersten Halswirbel sind der Atlas und der Axis, also die obersten Halswirbel C1 und C2, die Zervikalwirbel 1, Zervikalwirbel 2. Und Atlas ist ja quasi, ja, vielleicht kennt man diese Globusse, die nennt man das Globusse, also Globus, die Erde quasi, und die ist gelagert auf einer Nadel. Und das ist im Grunde die Axis, wo der Atlas, also der Globus, quasi drauf gelagert ist. So kann man sich das vorstellen, so sind die obersten Halswirbel. Wir haben Atlas und Axis, wir haben die Achse und darüber den Atlaswirbel. Und das Besondere an diesen Wirbeln ist quasi, an Atlas und Axis, dass die sehr, sehr, sehr beweglich sind. Okay, wo die anderen Wirbel, die wir alle haben, die ganzen Halswirbel, Brustwirbel, Lendenwirbel, wo da die Beweglichkeit ja ein bisschen gegeben ist, sie können ein bisschen rotieren, natürlich in die Flexion, Extension gehen, können Atlas und Axis sich aber viel mehr drehen, weil sie im Grunde so ein bisschen wie ein Globus sind. Also offensichtlicherweise die umliegenden Strukturen sichern das Ganze, sodass du dich nicht 360 Grad drehen kannst wie eine Eule. Aber wir haben eben hier sehr, sehr viel Bewegungsfreiheit im Grunde, im Prinzip. Und das ist, das soll so sein, das ist gut, aber das ist eben auch die Gefahr, mehr oder weniger, die hier passiert. Und wenn jetzt die Frage kommt nach einer Atlasblockade quasi, dann heißt das, okay, dieses Gelenk ist eben aus irgendwelchen Gründen blockiert. Es kann viele, viele Gründe haben, aber eins kann eben zum Beispiel auch sein, ja, dass meine Halswirbelsäule allgemein instabil ist und deshalb generiert der Körper quasi eine extreme Spannung, um es eben zu stabilisieren. Also oftmals Verspannungen und Blockaden sind oftmals der Versuch vom Körper, Stabilität herzustellen, wenn wir zu instabil sind. Und oftmals die Lösung eben auch natürlich erstmal die Neuausrichtung, ja. Wie wir neu ausrichten können, werde ich gleich erklären. Aber dann ist es auch oftmals eine Stärkung. Wenn wir uns ausgerichtet haben und dann die Halswirbelsäule stärken, ne, durch verschiedene Bewegungen, dann ist die Blockade oftmals nicht mehr möglich, weil eben die Stärkung, die Stabilität in der Beweglichkeit hergestellt ist. So, wenn jetzt eine akute Atlasblockade quasi aber da ist, dann würde ich immer empfehlen, auch gerne das von einem Chiropraktiker mal anzugucken, wenn man das schon ein paar Mal selber gemacht hat und es hilft nicht so richtig was. Dann ist natürlich der Chiropraktiker oder auch ein Physiotherapeut die erste Wahl, um da ein paar Dinge erstmal abzuklären. Das ist ganz wichtig. Gut, jetzt habe ich aber gesagt, ja, wir wollten auch zum Thema Mundatmung hier nochmal den Übertrag quasi bringen. Was hat der Kiefer und der Mund mit Atlas zu tun? Das habe ich schon gesagt, ja, Mund hat viel mit Kiefer zu tun. Der Kiefer, ganz offensichtlich, ist sehr, sehr nah am Atlas in der Halswirbelsäule dran und bedingt hier auch die Stabilität. Das heißt, es gibt so ein paar Checkboxen, die wir hier machen wollen. Wenn wir durch den Mund atmen, also der Kiefer konstant ja aufsteht, quasi hängt, okay, dann haben wir irgendeine Unter- und Überspannung. Ja, es kann als Kompensation quasi sein, dass wir extreme Spannung quasi im Masseter, im Kaumuskel letztendlich haben oder auch zu wenig Spannung. Aber wir haben auf jeden Fall eine Dysbalance. Wenn der Mund hingegen geschlossen ist, dann haben wir eine Integration und damit eine bessere Ausrichtung. Zweiter Punkt hier ist, wenn wir durch die Nase atmen und lassen die Zunge am Gaumen liegen. Die natürliche Ruheposition ist, die Zunge am Gaumen liegen zu lassen, was ich in meinen Kursen, im Mentoring immer und immer wieder gebetsmühlenartig betone. Ja, und auch für dich, lass die Zunge am Gaumen liegen. Wenn die Zunge dort liegt, dann richtet die Zunge auch den ganzen Körper mehr aus. Okay, also wenn die Zunge am Gaumen liegt, richtet sich die Wirbelsäule mehr aus, weil die Zunge hat eine Verbindung zum Zwerchfell und bis zum Beckenboden über die tiefe Frontallinie und andere myofasziale Leitbahnen. Okay, wenn die Zunge hingegen so, der Mund steht offen, die Zunge schlabbert so ein bisschen den Mund rum, kannst du mal ausprobieren, ja? Mund auf, Zunge liegt einfach so wild rum, merkst du vielleicht sofort, Mund auf, Zunge, wie der Kopf ein bisschen nach vorne gleitet, wie der Kiefer nach vorne gleitet und wie der ganze Kopf hängt und vielleicht merkst du auch so eine leichte Verschiebung quasi ganz oben an der Schädelwurzel, also da, wo quasi Atlas und Axis sind, eine Schädelwurzel. Dieses Ding gleitet quasi nach vorne. Wenn du das Gegenteil machst und schließt den Mund, drückst die Zunge an den Gaumen, sanft, und atmest auch durch die Nase. Nimmst einen großen Atemzug durch die Nase und spürst auch mit dem Einatmen, wie du in den Nacken quasi atmen kannst, aber nicht in die Nackenmuskeln, sondern in die Länge des Nackens, merkst du vielleicht sofort, wie die Halswirbelsäule besser ausgerichtet wird. Okay? Das heißt, wir wollen auf jeden Fall sicherstellen, normale Spannung im Kiefer zu haben, durch Nasenatmung, durch eine korrekte Position der Zunge. Ja, das sind so die small wins quasi. Zweiter Punkt ist natürlich, dass wir das Ganze von unten auch angehen. Okay, von unten heißt, die ganze Haltung, also wenn, sagen wir so, wenn der Atlas und Axis nicht gut ausgerichtet sind, dürfen wir natürlich schauen, was am Wirbelturm quasi, was darunter eigentlich schief steht. Okay, also was in der Brustwirbelsäule ist, was in der Lendenwirbelsäule ist, was im Becken ist. Wir wollen also eine gute Ausrichtung des Beckens, der Lendenwirbelsäule und der Brustwirbelsäule haben. Okay. Und das Nummer eins Tool erstmal hier langfristig ist wieder die Atmung. Wenn wir lernen, mit dem Zwerchfell zu atmen, in den Bauch zu atmen, in den Brustkorb zu atmen und können hier wirklich 100% einatmen, auch in das Becken, dann wird sich unsere Haltung verbessern und die ganze Wirbelsäule richtet sich natürlich aus. Natürlich dürfen wir dann auch genau schauen, okay, was haben wir vielleicht noch? Becken, vielleicht ein Beckenschiefstand und so weiter und so fort. Was gibt es da für Dysbalancen, die ich jetzt direkt nochmal angehe mit Bewegungen, Übungen. Aber die Idee ist, wenn mein Becken ausgerichtet ist, mein Rumpf ausgerichtet ist, dann steht automatisch die ganze weitere Wirbelkette gerader. Und damit habe ich auf Atlas und Axis quasi eine Zentrierung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir wollen letztendlich eine Zentrierung haben und nicht, dass es in eine Richtung hängt, weil wenn wir jetzt in eine Richtung quasi hängen würden, um das mal so vereinfacht zu sagen, dann haben wir ja konstant irgendwie einen Anschlag und wir haben weniger Bewegungsoptionen und dadurch weniger Bewegungsfreiheit. Okay. Die Auswirkungen hier davon, es können natürlich dramatisch sein. Okay, Auswirkungen können dramatisch sein, weil das, also Atlas und Axis, die obersten Halswirbel, sind ja auch so, so nah offensichtlich am Gehirn. Da gehen ganz, ganz viele Nerven, Gehirnnerven lang, sodass wir ja Nervenirritationen haben können, Probleme mit dem Vagusnerv, dadurch bestimmte Stresssymptomatiken. Also dann, und diese Stresssymptomatiken durch die Dysfunktion des Vagusnervs führt zu mehr Entzündung. Das ist wichtig zu verstehen. In dem Moment, wo wir zum Beispiel den Vagusnerv, der Ruhenerv, der vagabundierende Nerv, ist zum Beispiel komprimiert, weil wir da eine Fehlstellung des Kopfes letztendlich haben, haben wir weniger Ruhereaktion, mehr Stress und das führt zu Entzündungen und das führt eben auch zu systemischen Entzündungen. Okay. Das heißt, wenn wir auch über das Thema Entzündungen sprechen, über das Thema Schmerzen damit auch sprechen, weil es immer Hand in Hand zu einem gewissen Maß eben geht, sprechen wir auch immer über das Thema Nervensystem, über Vagusnerv und damit aber auch über die Ausrichtung des Körpers. Ein gut ausgerichteter Körper, natürlich ausgerichteter Körper, ja, hat besser gleitende Nerven, damit weniger Stress im ganzen System und damit ist tatsächlich eben einfach alles besser. Okay, gut. Ein Punkt hier noch, den kann man quasi hier auch nochmal anschauen, ist, dass bestimmte Gelenke und bestimmte Teile des Körpers spiegeln sich gegenseitig. Ja, was heißt das? Erstmal heißt das, dass die linke Schulter zum Beispiel mit der rechten Hüfte verbunden ist. Okay, aber für unseren Fall ist jetzt viel interessanter, dass die obere Halswirbelsäule mit dem Steißbereich verbunden ist. Also speziell die ganz, ganz oberen Halswirbel sind mit dem ganz, ganz unteren Steißbereich quasi verbunden. Und wir sind dann quasi auch beim Iliosakralgelenk. Okay? Wir sollten immer, wenn wir in der oberen Halswirbelsäule ein Problem haben, auch immer anschauen, okay, was ist denn im Iliosakralbereich, im Steißbereich eben? Habe ich da vielleicht eine bestimmte Einschränkung? Habe ich eine Instabilität? Habe ich da eine Fehlstellung? Oftmals finden wir, dass wenn wir diesen Bereich eben arbeiten, dann finden wir eine Besserung eben im Kieferbereich, im Kiefer, im Kopf und eben in der Halswirbelsäule. Wie gesagt, weil sie das Ganze spiegelt. Wir können es oft so als Spiegelebene des Zwerchfell vorstellen. So, das Zwerchfell ist im Grunde so eine Trennscheibe durch die Mitte des Körpers. Und ja, das Zwerchfell ist quasi der Spiegel. Und nochmal, spiegelt quasi den Iliosakralbereich und den HWS-Bereich. Dabei sollten wir immer beachten, ja, mein Tipp ist immer zuerst am Offensichtlichen zu arbeiten. Okay, immer zuerst das, was offensichtlich ist. Und wenn wir das gemacht haben und das immer noch nicht ganz hilft, wenn wir nicht weiterkommen, dann können wir das etwas weniger Offensichtliche machen. Zum Beispiel eben, ja, an diesen Spiegelgelenken gucken. Okay, was ist mit meinem Steißbereich? So, in meinem Mentoring zum Beispiel, war ganz interessant, haben wir vor ein paar Wochen eben auch intensiv am ganzen Steißbereich gearbeitet, das Iliosakralbereich mobilisiert und dann wieder stabilisiert. Was war super, super interessant, wie die Erfahrungen eben waren auf das Gesamtsystem, was Menschen eben erzählt haben. Und die haben gesagt, okay, die Spannung im Kiefer hat sich brutal verändert, teilweise nicht nur zum Besseren, auch erstmal viel, viel schlechter. Manche haben sich viel besser gefühlt, aber das Interessante war, wie die Arbeit an so einem spezifischen Bereich, wie in den Iliosakralbereich, der so wichtig ist, weil es so eine Wurzel ist vom ganzen Körper, okay, wie der letztendlich Auswirkungen auf den ganzen Körper hat. Okay, okay. So, schauen wir auf die Uhr. Wir sind jetzt schon bei 44 Minuten. Ich hatte mir vorgenommen 30 bis 45 Minuten. Das heißt, dann beenden wir quasi erstmal diese Fragerunde. So, ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Ich hoffe, du hast gesehen, dass die Ursprünge von vielen Symptomatiken, die wir haben, doch ja mehr oder weniger tiefer liegen, aber dass wir das auch alles lernen können. Eigentlich ist es eine ganz, ganz logische Sache, eigentlich, ich sage mal, eine körperlogische Sache, und wir können diese Ursachen eben finden. So, und ich habe ganz am Anfang hatten wir auch über Schmerz gesprochen und habe ich auch gesagt, ja, wie wichtig auch diese Ebenen der Emotionen, der Gedanken sind, die eben dieses ganze Komplexe mit reinspielen. Weil das war was ich jetzt diesen anderen Antworten quasi jetzt nicht so gesagt habe, wenn wir das Thema HWS oder Halswirbelsäule und auch das Thema Iliosakralgelenk sprechen. Auch dann haben wir natürlich viele andere Faktoren mit drin, die wir uns dann nur mit angucken dürfen. Ja, das ist meine Idee oder mein Konzept der integralen Körperkarte, wo wir letztendlich jede Zone des Körpers auch mit bestimmten psychoemotionalen Themen verbunden haben und natürlich auch mit Organsystemen. Also, wenn wir zum Beispiel jetzt immer wieder Probleme haben im Iliosakralgelenk oder vielleicht auch im Beckenschiefstand, Verringung und so weiter und so fort und haben da jetzt auf biomechanischer Ebene schon ganz, ganz, ganz viel gemacht, irgendwie hilft nicht so richtig was, dann dürfen wir da mal tiefer gehen und dürfen zum Beispiel dann da sehen, okay, was sind da für Organe drin? Okay, wir haben zum Beispiel diesen Bereich durch den Mastdarm, wir haben korreliert übrigens auch die Nebennieren, wir haben da Sexualorgane, haben wir da vielleicht Dysfunktion? Ja? Diese Organe haben natürlich alle Funktionen. Das heißt, wir haben in diesem Bereich eine Kampf- oder Fluchtreaktion. Wir haben in diesem Bereich Sexualfunktionen und so weiter. Und das dürfen wir uns eben auch reflektieren. Was sind da für Gedanken, für Emotionen miteinander verknüpft? Und ich möchte jetzt hier nicht ins Detail reingehen. Ich möchte dir diesen Gedankengang mitgeben, dass wir dann da immer tiefer und holistischer gucken dürfen, wenn die Symptome und Blockaden eben immer wiederkommen. Okay, wenn die Symptome und Blockaden immer wiederkommen. Und das ist letztendlich das, was ich auch im Unlock Your Body Mentoring mache, wo ich quasi von den biomechanischen Sachen starte. Wie können wir den Körper da neu vertraten? Biomechanisch und neuronal durch Bewegungsroutinen. Ja, wir können den Körper neu ausrichten und dann aber Schritt für Schritt weitere Ebenen integriere, sprich die Ebenen der Gedanken, der Emotionen und so weiter und so fort, die Geschichte des Körpers, um letztendlich ein ganzheitliches Bild des Körpers zu zeichnen. Weil, und das ist eine große Motivation, und das ist ein Slogan, den ich oft benutze, wenn wir verstehen, dass Blockaden und Verspannungen, dass das eigentlich Tore sind, um unsere Herausforderungen zu lösen, wenn wir da immer tiefer gehen, dann sind das eigentlich Chancen für Wachstum. Blockaden und Spannungen tragen sehr, sehr viel Energie in sich, ganz viel Energie in sich. Erstmal, weil der Körper ja auch Energie braucht, um eine Blockade aufrechtzuerhalten. Eine Blockade ist ja anstrengend. Es ist ja wie, ich muss mich anstrengen für eine Blockade. Viel schöner wäre es ja, wenn wir diese Blockade nicht hätten, dann könnte Energie fließen. Und das heißt für uns, wenn wir diese Verspannungen, Blockaden, Schmerzen angehen, auf allen Ebenen, physisch, mental, emotional, dann heben wir da quasi einen Schatz, wo ganz, ganz, ganz viel Energie drin ist. Okay, und das meine ich mit dem Spruch, den du vielleicht ab und zu gelesen hast, wir können Blockaden und ja auch Schmerzen in Energie verwandeln und in Freiheit verwandeln. Wie gesagt, der Körper braucht eigentlich ganz viel Energie, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Lösen wir diese, wird Energie frei und es entsteht ja dadurch Freiheit. Wir haben Energie und es entsteht Freiheit. Freiheit für Bewegung, Freiheit für Entscheidungen, weil Bewegung in meiner Philosophie heißt immer ja Bewegung des Körpers, heißt aber auch Bewegung der ganzen inneren Aspekte, was eben auch heißt, ja, Bewegung, Blut, Lymphe, Nerven. Und Bewegung heißt aber auch Entscheidungen nach vorne, Bewegung der Emotionen. Also Bewegung ist letztendlich Leben. Ja? Also dann wird quasi mehr Leben frei. Weil, ja, das finden wir in östlichen Praktiken, östlichen Philosophien, letztendlich ist Bewegung Lebensenergie. Ja? Und Blockaden und Spannungen, oder Blockaden zumindest, sind quasi gebundene Lebensenergie. Okay. Und das sollte uns eine große Motivation sein, warum wir im Grunde immer sehen können, okay, spannend, ja, da ist eine Blockade, cool, da habe ich quasi noch Energie gebunden. Wenn ich die löse, yes, da ist ganz, ganz viel Lebensenergie. Ja, das ist das philosophische Ende quasi und die Motivation. Gut, okay, falls du gemerkt hast, super, super spannend, dann teile diesen Podcast sehr, sehr gerne, teile es gerne auf Social Media und wenn du merkst, okay, es tauchen weitere Fragen auf und kannst sicher tun das, dann schreib mir gerne eine Nachricht, stell mir deine Fragen. Dann mache ich mehr Q&A-Episoden, vielleicht auch mal mit einer Frage eine ganze Episode. Und wenn du gemerkt hast, ja, super spannend, ich will mehr darüber lernen, dann ist das meine Einladung für das Unlock Your Body Mentoring. Checke jetzt bitte, ob die Anmeldung noch offen ist für die zweite Runde. Und wenn nicht, dann kannst du dich für die dritte Runde, die in einigen Monaten aber erst startet, mit auf die Warteliste setzen. Also schau gerne vorbei, lass dich auf die Warteliste setzen. für in ein paar Monaten. Unoccupied Mentoring, quasi, wie läuft das Ganze organisatorisch ab? Eine Begleitung über insgesamt 12 Monate. 6 Monate davon sind die Live-Begleitung mit intensivem Kontakt mit mir. Du hast mit mir wöchentlich 2 Live-Sessions in einer Gruppe von maximal 25 Menschen. Wir haben eine Live-Lecture und wir haben eine Live-Bewegungssession. Und wir haben mit Unlockable Mentoring dann tatsächlich ein 2-tägiges Offline-Event, wo ich mich unfassbar drauf freue natürlich. Also ein 2-tägiger Workshop, der das Ganze ja tatsächlich eigentlich schon wert ist. Dann hast du natürlich eine umfangreiche Mentoring-Plattform, wo du ganz, ganz viele Routinen findest und wo du eben ja Schritt für Schritt, wie ich immer sage, der Experte für deinen Körper wirst, wo du einmal Grundlagen lernst, aber dann vor allem eben die Praxis lernst. Wie kannst du deinen Körper neu ausrichten? Wie kannst du integrale Zusammenhänge verstehen? Ja, und hast im Grunde in dem ganzen Mentoring ein komplettes Holistic Health Coaching und Holistic Movement Coaching mit drin. Den Mentoring-Kurs machst du in deinem eigenen Tempo und begleitet wird das Ganze durch die 2 Live-Sessions die Woche, durch das Offline-Event und ganz wichtig, durch meine individuelle Begleitung. Das heißt, wir haben gemeinsam einen Onboarding-Call und haben konstant während des Mentorings auch 1:1 Feedback von mir, weil es geht wirklich um dich, um deine Blockaden. Also check den Link in den Shownotes und dann freue ich mich, dich dort auf ein Gespräch begrüßen zu dürfen und dann im Mentoring begrüßen zu dürfen. Wenn du merkst, okay, du möchtest das Ganze selbst für dich umsetzen, möchtest einfach nur lernen, dann habe ich für dich einen Online-Selbstlernkurs gestaltet. Das ist der Unlock Your Body Online-Kurs, der zahlreiche Routinen enthält und auch ja viele, viele Lösungsansätze, wie du all das erkunden kannst für dich selber im eigenen Tempo, was ich dir ja hier allgemein so mitgebe. Okay, Online-Kurs enthalten ist übrigens auch eine monatliche Live-Session. Gut, in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Ja, und lass uns zum Abschluss noch 3-mal durch die Nase atmen, den Mund geschlossen lassen, die Zunge am Gaumen liegen lassen und gemeinsam tief einatmen und ausatmen. Noch einmal gemeinsam ein und ausatmen. Noch einmal ein durch die Nase, Zunge am Gaumen liegen lassen, vollständig ein. Und ausatmen, loslassen. Jetzt darfst du ein Lächeln aufsetzen und mit dem Lächeln den Tag oder den Abend beginnen. Ganz liebe Grüße, ich bin Tim.